Beginnen wir mit dem Vorwort, geschrieben von Paul Levy in Berlin, 5. Oktober 1924. Diese Blätter von Rosa Luxemburg verdanken ihrer Entstehung den Vorträgen, die sie an der Sozialdemokratischen Parteischule gehalten hat. Sie sind von ihr handschriftlich niedergeschrieben. Der Stil aber verrät gar oft, dass es niedergeschriebene Rede ist, die hier festgehalten wurde. Das Werk ist auch nicht vollständig. Es fehlen namentlich die theoretischen Teile über Wert, Mehrwert, Profit und so weiter. Das heißt, das, was im Kapital von Karl Marx über die Funktion des kapitalistischen Systems dargetan ist. Es lässt sich aus dem Nachlass nicht feststellen, worauf diese Lücken beruhen. Ob darauf, dass der jähe Abschluss ihres Lebens die Verfasserin verhindert hat, das, was sie beabsichtigte, zu Ende zu bringen. Ob darauf, dass die Ordnung hütenden Banditen, die in ihre Wohnung eindrangen, neben anderen auch die fehlenden Manuskriptteile gestohlen haben. Mehr Freunde vom Stehlen als Freunde vom Gestohlenen. Der Nachlass bietet aber sicheren Anhalt dafür, dass das Manuskript, so wie es jetzt vorliegt, nicht als fertiges gedacht war. Wir glauben trotzdem, dass die Veröffentlichung beitragen könne zu dem Erfolg, der Rosa Luxemburg vorgeschwebt hat. Dem einfachen Arbeiter, nicht dem Mann, der von der Philosophie kommend eine neue Welt sich ausklügelt, sondern dem, der von der Arbeit und aus der Not kommend seine Gedanken der Frage zuwendet, woher, wozu? Diesem Arbeiter ein Leitfaden zu sein, an dem er nicht nur seine Gedanken sammelnd orientieren kann, sondern mit dem er auch ein praktisches Ziel und einen praktischen Ausweg für sich und seine Klasse finden kann. Gewiss wird auch dieser Arbeiter jener theoretischen Teile des Marxischen Systems nicht entraten können, aber gerade sie sind bereits volkstümlich, leicht verständlich dargestellt. Als die Sozialdemokratie noch nicht so beladen war mit allerhand Sorgen um den Staat, entstand jene Literatur, die ja nicht nur Bildungsmittel war, sondern auch politische Kraftquelle. Über alle diese Literatur hinaus aber glauben wir, dass auch in diesem Tor so etwas Neues enthalten sei und etwas, was die gegenwärtige sozialistische Literatur noch nicht besitzt. Auch nicht in den Schriften von Karl Marx. Nicht, dass Rosa Luxemburg hier unternehme, Marx zu verbessern und zum geeigneten Gebrauch zurechtzustutzen, das haben andere, theoretisch und praktisch, vor ihr und nach ihr, mit diesen und mit jenen Mitteln versucht und immer mit gleichbleibendem Erfolg. Marx selbst aber und seine Schüler haben seine geschichtskritische Methode angewendet, immer nur auf ein gegebenes, geschichtliches oder politisches Problem. Die Methode hat sie befähigt, die treibenden Kräfte jeder einzelnen Periode zu erkennen, die Wirksamkeit, die Ziele der einzelnen Klassen darzustellen, die Auseinandersetzung der einzelnen Klassen festzustellen und aus dieser kritischen Erkenntnis heraus nicht nur die persönliche Stellung zu wählen, sondern mit wissenschaftlicher Schärfe das Geschehende zu begreifen und das Kommende vorauszusehen. In diesem Sinne besitzt die sozialistische Literatur in der Tat unvergängliche Dokumente. Man lese heute den 18. Brumaire oder die Klassenkämpfe in Frankreich. Und man wird zugeben, dass noch nie ein Zeitschriftsteller solche Dokumente von dauerndem Wert geschaffen habe. Wir können auch, was die rein geschichtliche Betrachtung angeht, in diesem Zusammenhang an Mehrings Lessing-Legende erinnern. Diese kritische Methode Marx, so sehr sie befruchtend ist, weil sie dem Politiker Halt und Richtung gibt, ist aber nicht das eigentlich Revolutionäre der Marxischen Lehre. Wir finden, dass darüber Marx sich nirgendwo klarer ausgelassen habe als in dem Vorwort zur zweiten Auflage seines Kapital. Es ist eine merkwürdige Fügung, dass es Russland war, von wo die erste, so treffende Schilderung dessen kam, was auch Marx als seine wirkliche Methode bezeichnet. Jener russische Aufsatz hatte in einer Würdigung des im Jahre 1867 erschienenen ersten Bandes des Kapital im Jahre 1872 zusammenfassend geschrieben: Der wissenschaftliche Wert solcher Forschung liegt in der Aufklärung der besonderen Gesetze, welche Entstehung, Existenz, Entwicklung und Tod eines gegebenen gesellschaftlichen Organismus und seinen Ersatz durch einen anderen, höheren Regeln. Was hat, sagt Marx, der Verfasser, anderes geschildert als die dialektische Methode? Und indem Marx auch in diesem Vorwort es noch einmal unternimmt, die Hegelsche Methode von der Mystik zu befreien, die bei Hegel die Dialektik verdeckt, ohne sie aufzuheben, fasst er sich wie folgt zusammen. In ihrer mystifizierten, also Hegelschen, Form ward die Dialektik deutsche Mode, weil sie das Bestehende zu verklären schien. In ihrer rationellen Gestalt ist sie dem Bürgertum und seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie in dem politischen Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt. Jede gewordene Form im Fluss der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich durch nichts imponieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär ist. Wir glauben, dass in diesem Sinne auch dieses letzte Werk von Rosa Luxemburg revolutionär sei und gewiss nicht in der Methode, aber in der Anwendung der Methode etwas Neues bringe. In diesem Sinne sind, glauben wir, namentlich die Ausführungen über die alten Gesellschaftsformen, über die urkommunistischen zumal, zu werten. Für manche besorgte Gemüter hatten die Entdeckung urkommunistischer Überbleibsel in allen Weltteilen, die Entdeckung urkommunistischer Formen in einzelnen Hinterwäldern und damit die Rekonstruktion urkommunistischer Gesellschaftsformen in allen Ländern etwas Befreiendes. Es ist auch für manche revolutionäre Gemüter doch ein beruhigendes Gefühl, auf einem Schifflein zu sitzen, das sein Kiel lenkt nach etwas, was schon einmal war. Der verdammte Sprung ins Dunkle, Hemmung für so manchen kleingläubigen Staatsbürger, der sich in seiner Haut nicht mehr wohlfühlte, war damit nicht mehr vonnöten. Man konnte dem getrost sagen, Freund, du sollst ja nur so klug werden, wie deine grauen Vorfahren schon waren. Denen, die so denken, und sie sollen nicht ausgestorben sein, wird dieses Buch keine Stütze sein, sondern ein Hemmnis. Denn die Schrift bemüht sich eben zu beweisen, worin der fundamentale Unterschied der sozialistischen Weltwirtschaft der Zukunft von den primitiven kommunistischen Gruppen der Urzeit besteht. Die Schrift zeigt eben auf, wo der Punkt war, aus dem heraus der Urkommunismus mit allen Formen, die ihm folgten, der Zersetzung verfallen musste, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt. Mit dem Gefasel von den Jäger, von den Fischer, von den Hirtenvölkern und wie die erlauchten Divisionen und Subdivisionen alle lauten, wird aufgeräumt. Bis in die frühesten Zeiten hinein wird das Prinzip herausgeschält, dass alle Gesellschaftsformen bestimmte und ihren Untergang wie ihren Aufstieg bedingte. Die gesellschaftliche Gestaltung der Produktion, das heißt die Frage nach dem Verhältnis der Arbeitenden zu den Produktionsmitteln. Dieses auf die Gesamtstrecke der bewussten menschlichen Geschichte getan zu haben, jede kommende Gesellschaft aus dem Untergang der früheren heraus haben wachsen lassen. Das scheint uns hier zum ersten Male unternommen, die erste Skizze einer umfassenden marxistischen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Und solch ein Versuch ist nicht ohne die gegenwärtige Bedeutung, die ja Rosa Luxemburg in jeder Zeile, die sie schrieb, vor Augen schwebte. Sie sagt, die Entfremdung der Produktionsmittel aus den Händen der Arbeitenden in dieser oder jener Form ist die gemeinsame Grundlage aller Klassengesellschaft, weil sie die Grundbedingung jeder Ausbeutung und Klassenherrschaft ist. Von dieser wunden Stelle die Aufmerksamkeit abzulenken, sie auf alle Äußerlichkeiten und Nebensächlichkeiten zu konzentrieren, ist nicht sowohl bewusstes Streben des bürgerlichen Gelehrten, als vielmehr die instinktive Abneigung der Klasse, die er geistig repräsentiert, dagegen vom Baume der Erkenntnis die gefährliche Frucht zu kosten. Diese Erkenntnis, in die Massen gedrungen, ist an sich etwa ein Gewinn, der an Bedeutung wächst, wenn damit zugleich der bürgerlichen Nationalökonomie als Wissenschaft die gebührende Stellung zugewiesen wird. Auch das hat Rosa Luxemburg unternommen. Das erste Kapitel der Schrift beschäftigt sich nur mit der Nationalökonomie als Wissenschaft. Sie ist die Wissenschaft, die die Gesetze der anarchischen kapitalistischen Produktionsweise aufzudecken hat. Und aus dieser Feststellung ergibt sich alles Weitere. Was den Anfang dieser Wissenschaft angeht, sie konnte offenbar nicht eher entstehen als diese Produktionsweise selbst, nicht eher als bis die geschichtlichen Bedingungen für die Klassenherrschaft der modernen Bourgeoisie nach und nach zusammengetragen waren. Was ihre weiteren Schicksale angeht, wenn die Nationalökonomie einmal eine Wissenschaft über die besonderen Gesetze des Kapitalismus darstellt, so ist ihre Existenz und Funktion offenbar an das Dasein jener geknüpft und verliert ihre Basis, sobald jene Produktionsweise aufgehört hat zu bestehen. Was also das Ende der Nationalökonomie als Wissenschaft angeht. Die Nationalökonomie als Wissenschaft hat ihre Rolle ausgespielt, sobald die anarchische Wirtschaft des Kapitalismus einer planmäßigen, von der gesamten arbeitenden Gesellschaft bewusst organisiert und geleiteten Wirtschaftsordnung Platz gemacht hat. Wir glauben, heute schon imstande zu sein, die Richtigkeit der Diagnose wie der Prognose zu erkennen. Die nationalökonomische Wissenschaft hat ihre Heroen am Anfang, als der Kapitalismus himmelstürmend war. Als der Kapitalismus im Zenit stand, als neue große wirtschaftliche Gesetze nicht mehr zu entdecken waren, wandte sich die Nationalökonomie der geschichtlichen Forschung zu. Der Krieg, der trotz allem der Beginn des Zusammenbruchs des Kapitalismus ist, hat auch die Nationalökonomie zum Zusammenbruch geführt. Nach vorwärts kann sie nicht mehr. Jeder Schritt nach vorne würde die Nationalökonomie hinausführen über das Gebiet der bürgerlichen Gesellschaft, der sie entwachsen ist. Wäre Selbstzerstörung. Die historische Forschung, reizvoll in Zeiten wirtschaftlicher Fülle und scheinbarer Ruhe, hat ihren Reiz verloren. Und so hat die Nationalökonomie in diesen katastrophalen Zeiten, in Zeiten des Zusammenbruchs ganzer Länder und fast Erdteile, sich darauf beschränkt, in irgendwelchen obskuren Studierstuben der deutschen Jugend völkische Gedanken einzubläuen, während der eine die Halbwilden vom Teutoburger Wald pries, drohte der andere mit dem Finger nach Tunis weisend, England das karthagische Schicksal an. Die Nationalökonomie als Wissenschaft wird uns gewiss den Abschied vom Kapitalismus nicht schwer machen. Man muss, wenn man die Zuverlässigkeit der marxischen Methode auch für die Voraussicht der Dinge erkennen will, bedenken, dass dieses Buch von Rosa Luxemburg teils wohl vor, teils in der ersten Hälfte des Krieges geschrieben worden ist. Dann erst zeigt sich, wie richtige Voraussicht es war, was damals über die Tendenzen des Kapitalismus gesagt wurde. Das Buch konnte nur mit Zahlenmaterial der Vorkriegszeit arbeiten. Die Vereinigten Staaten Nordamerikas, sagt die Verfasserin, bildeten erst ein agrarisches Hinterland des kapitalistischen Europa, das Rohstoffe für die englische Industrie wie Baumwolle und Korn lieferte, dafür Abnehmer für allerlei Industrieprodukte aus Europa war. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht aber in den Vereinigten Staaten eine eigene Industrie, die nicht nur die Einfuhr aus Europa verdrängt, sondern bald in Europa selbst und in anderen Weltteilen dem europäischen Kapitalismus harte Konkurrenz bereitet. Es hieße heute Eulen nach Athen tragen, diese Tatsache noch durch Zahlen zu erhärten. Rosa Luxemburg schreibt weiter: In Indien ist dem englischen Kapitalismus gleichfalls ein gefährlicher Konkurrent entstanden in der einheimischen Textil- und sonstigen Industrie. In der Tat, Indien hatte im Jahre 1913 an Baumwollwebereien und Spinnereien 224 mit 221.000 beschäftigten Personen, dagegen im Jahre 1923, also 10 Jahre später, derer 285 mit 307.000 Personen. 6 Millionen Spindeln gegenüber 6,8. Vielleicht mag dem einen oder anderen dieses Wachstum nicht einmal so enorm erscheinen. Dann möge er sich vergegenwärtigen, dass der Baumwollkonsum der englischen Baumwollindustrie von 2,074 Millionen Pfund im Durchschnitt der Jahre 1911 bis 1913 auf 1,305 Millionen Pfund im Durchschnitt der Jahre 1920 bis 21 zurückgegangen ist. Indien hatte 1923 ein Eisenwerk mit 21.000 Arbeitern. Vor dem Kriege keines. Auch das mag nicht überwältigend sein, erhält aber seine rechte Bedeutung erst, wenn man daneben hält, dass in England die Zahl der Hochöfen von 338 im Jahre 1913 auf 200 im Jahre 23, also innerhalb von 10 Jahren, die Roheisenproduktion von 10.260.000 auf 4.902.000 Tonnen, dessen Export von 1.128.000 auf 651.000 Tonnen, also die Hälfte circa, zurückgegangen ist. Das sind Zahlen, mit denen jene angedeutete Entwicklung belegt werden kann, mit anderen Zahlen für andere Länder nicht minder. Doch das ist vielleicht weniger das Entscheidende. Vielmehr entscheidend ist die Konsequenz, die daraus gezogen wird. Es sind ja wieder neu alte Theorien aufgegangen am politischen Firmament. Von der wirtschaftlichen Verflechtung, die den Krieg unwirtschaftlich und unmöglich erscheinen lassen, von der steigenden Interessensolidarität und so weiter. In Wirklichkeit ist die Entwicklung umgekehrt. Rosa Luxemburg. Je mehr Länder eine eigene kapitalistische Industrie entwickeln, umso größer das Ausdehnungsbedürfnis und die Ausdehnungsmöglichkeit der Produktion auf der einen Seite, umso geringer im Verhältnis dazu die Ausdehnungsmöglichkeit der Marktschranken. Das ist der Widerspruch, den der Kapitalismus treibt zu einer extensiven und einer intensiven Wirksamkeit. Zu einer intensiven, nicht nur in Deutschland, wo durch die Inflation einerseits, durch die Schwäche und Planlosigkeit der Arbeiterpolitik andererseits alle Verhältnisse gesteigert sind, muss der Kapitalismus beginnen, sich durch Vernichtung der Reste der früheren Produktionsform Luft zu schaffen. Die Vernichtung der Mittelklassen schreitet vor, die Proletarisierung der breiten Massen wächst. In Deutschland ist in einem Jahrfünft mehr geschehen als in vielen Jahrzehnten zuvor und die Entwicklung hat noch keinen Stillstand genommen. Die extensive Wirksamkeit. Die Zahl der kapitalistisch noch nicht beherrschten Rohstoffquellen und Absatzmärkte ist geringer geworden. Ihr Besitz daher umso wichtiger und wertvoller. Der Konkurrenzkampf um sie ist schärfer geworden. Man denke, wir sind erst 6 Jahre nach jenem schrecklichen Aderlass für die Menschheit und schon ertönt die Welt von Neuem, von Kriegsgeschrei und Waffenlärm. Wovon Abrüstung geredet wird, dient sie der Verhüllung neuer Rüstungen. Wo sich Friedensbünde bilden, dienen sie, wie vor dem Krieg, dem Aufmarsch zum neuen Krieg. Wir sind in der Tat berechtigt zu glauben, dass die Frist, die dem Kapitalismus gegönnt ist, ehe seine innere Gegensätzlichkeit ihn zu neuen Katastrophen treibt, nur kurz sei. So werden in diesem Buche viele keine Belehrung finden. Die Wissenschaftler, patentiert und abgestempelt, werden es als unwissenschaftlich zur Seite legen. Die guten Leute, die die Welt mit der Vernunft kurieren wollen, werden mit Schrecken erkennen, wie die menschliche Geschichte weder beherrscht war, noch beherrscht ist von ausgebrüteten, vernünftigen Gedanken. Die bitteren Männer, die glauben, sie hätten nach 10 so unruhigen Jahren sich das geschichtliche Recht erworben, im Schatten irgendwelcher Kompromisse sich für den Rest ihres Daseins auszuruhen. Sie alle werden an diesem Buche keine Freude haben. Die Arbeiter aber, für die diese Schrift von der Verfasserin allein gedacht war, werden in den kommenden Jahren, die für sie nicht die Hölle, sondern das Fegefeuer sein werden, aus diesem Buch Hoffnung und Zuversicht schöpfen können. Die Hoffnung, dass der Kapitalismus, wie er gekommen, dahingehen wird. Die Zuversicht, dass sie, ihre Klasse, die Totengräber dieser sinkenden Gesellschaft und die Begründer einer neuen Epoche der Menschengeschichte zu sein, berufen sind. Wenn das Buch dazu beitragen möchte, diese Gefühle in den Proletariern wachzuhalten, auch in verzweifelten Tagen, so ist es der schönste Lohn, den eine Tote erlangen kann. Berlin, den 5. Oktober 1924. Paul Levy.